Ich grüße euch heute hier beim Easy Life Podcast. Mein Name ist Isabel Kappel. Ich bin Neurobiologin, Consultant und Coach. Und ich freue mich ganz, ganz besonders heute auf diese Folge mit euch. Wir gehen in das Jahr zurück. In letztes Jahr, 3. Mai, ist dieser Podcast gestartet mit der ersten Folge. Und ich werde heute eine kleine Revue machen, was ist in diesem Jahr passiert, was habe ich alles gelernt und werde euch meine 3 Tipps mitgeben, wie ihr mit eurem Herzensprojekt rauskommt in die Welt, wie ihr das umsetzen könnt. Und ich hoffe, es macht euch Mut. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und viel Spaß. Meine Lieben, ja, am 3. Mai letztes Jahr habe ich die erste Folge online gestellt. Da ging es um Wahrnehmung steuern in Corona-Zeiten. Der Podcast ist entstanden. Eigentlich schon 2-3 Jahre vorher. Ich habe oft lange Sprachnachrichten mit meinen Freunden ausgetauscht. Ich habe einen großen Bekannten- und Freundeskreis. Und da sind so viele unterschiedliche Menschen mittlerweile zusammengekommen und ich tausche mich mit denen sehr rege aus. Und durch meine große Arbeitsbelastung in der Beratung war es mir nicht möglich, die immer alle zu Echtzeit anzurufen. Und ich habe ganz oft in einem Hotelzimmer gesessen. Ich weiß noch, damals hatte ich ein Projekt in Bonn, das hat mich auch sehr geprägt. Da habe ich sehr, sehr viel über mich gelernt. Und ich kam da manchmal um 10 oder um 11 Uhr abends ins Hotel, hatte nichts gegessen, habe den ganzen Tag gearbeitet, bin teilweise um 3 oder um 4 aufgestanden und da erst hingeflogen. Das typische Klischee eines Berateralltags. Und ich habe mir dann meine Me-Time gegönnt und das bestand immer aus einem kleinen Ritual. Ich habe so eine kleine Soundbox, die ich immer mitnehme und habe mir irgendein schönes Lied angemacht. Meistens Klassik, weil ich konnte dann keine Stimmen und keinen Text mehr verarbeiten. Hab mir eine Wanne eingelassen, eine Badewanne. Das ist auch eine der Dinge, die viele meiner Freunde irgendwie nie verstanden haben, warum ich immer die Zimmer mit den Duschen in den Hotels nicht mochte. Ich bin jemand, ich liebe es zu baden, selbst im Hochsommer. Von dem her habe ich mir immer eine Badewanne eingelassen. Und dann habe ich einen der Sprachnachrichten meiner Freunde ausgesucht und habe mit denen, während ich in der Badewanne lag, angehört. Und dieses Medium hat es mir erlaubt, mit denen Kontakt zu halten in einer Zeit in meinem Leben, wo ich aus jedem Korrektiv rausgeflogen bin, weil ich einfach zu sehr anderen Zeiten wach war und verfügbar und erreichbar. Und ich war diesen Sprachnachrichten sehr, sehr dankbar. Und irgendwann kamen dann die ersten, also wir haben wirklich teilweise 20-minütige Sprachnachrichten ausgetauscht. Und irgendwann fing es an, dass ich das erste Feedback bekommen habe, Easy, das, was du uns da immer erzählst oder das, was du machst, das hört sich so schön an, du hast irgendwie Spaß, man hört dir gerne zu. Wie wäre es, wenn du mal einen Podcast machst zu all den Themen? Du hast doch irgendwie so viele unterschiedliche Leidenschaften. Vielleicht möchten das andere Leute auch hören. So fing das an. Und das habe ich über 2-3 Jahre immer wieder gehört. Und ein Jahr bevor die Pandemie kam, hatte ich schon mal den Anlauf gestartet. Und siehe da, das ist auch schon der erste Tipp. Mein Selbstzweifel war zu groß. Ich hatte große Angst, rauszugehen. Der Podcastmarkt ist ja schon einige Jahre quasi abgemäht und er wächst immer noch. Aber die großen Podcasts zum Thema Mindfulness oder Wissenschaft oder Psychologie, die gab es schon. Und ich hatte damals einfach nicht vorstellen können, dass ich mich da platzieren kann. Ich wusste auch nicht genau, was ist so meine Message. Ich schwimme ja in sehr vielen unterschiedlichen Themen. Ich glaube, allgemein ist heute, dass ich eben sehr, sehr, sehr großen Spaß daran habe, mich mit mentaler Gesundheit auseinanderzusetzen, mit Psychosomatik und angrenzenden Wissenschaften und das eben übertragbar und praktikabel machen möchte für eine breite Masse. Damals hatte ich das aber nicht parat. Ich konnte euch das jetzt, heute kann ich euch das sagen. Damals wusste ich nicht genau, was ich damit anfangen will. Und in all diesen Nachdenken und Analyseschleifen, die ich in meinem Hirn da so hatte, habe ich mir immer wieder eingeredet, keiner wartet auf diesen Podcast, was ja vollkommen stimmt, aber keiner will ihn hören und niemand wird das klicken und bewerben und keiner wird deine Interviewtermine annehmen und so weiter und so fort. Und das ist mein erster Tipp. Mein erster Tipp ist, der Selbstzweifel wird kommen. Lasst ihn kommen, seid gewappnet, dass er kommt. Je nachdem, wie stark ihr perfektionistisch veranlagt seid oder wie stark ihr auch eure Persönlichkeit introversionsmäßig geprägt ist. Also die Introversion ist ja, dass man daraus Energie zieht, dass man sich eher alleine aufhält und eben nicht so gerne rausgeht mit seinen Gedanken und Worten und Gefühlen. Wenn das ausgeprägt ist bei dir, dann wappne dich auch darauf, dass du Angst haben könntest vor der Bewertung im Außen. Wappne dich vor dem Selbstzweifel. Er wird kommen, sei nicht überrascht, sei nicht erstaunt, dass er kommt. Und dann, was habe ich gemacht? Ich habe viel geschrieben. Ich habe mir das von der Seele geschrieben. Ich habe mir all diese negativen Fragen, die ständig in meinem Kopf waren, aufgeschrieben.
Und Selbstzweifel ist vor allem negative Glaubenssätze und destruktive Fragen.
und habe dann eine Methode angewandt. Also später habe ich gelernt, das ist eine Methode. Und damals war es, glaube ich, relativ intuitiv. Und zwar habe ich mir diese Fragen aufgeschrieben und mich dann gefragt, ist das wirklich wahr? Also wir nehmen mal einen Satz, niemand wird den Podcast hören. Das ist ja eine absolute Generalisierung, da steckt das Wort niemand drin. Niemand ist ja wirklich zero, kein einziger Mensch. Und dann dachte ich mir, stimmt das wirklich? Da kam natürlich sofort, nein, das stimmt nicht, weil ich werde ihn ja hören. Ist ja schon mal eine Person. Der zweite ist mein Vater. Die dritte ist meine Mutter. Die werden da mal reinhören, wenn ich sie darum bitte. Du hast ein paar Freunde, ein paar sehr enge Freunde, die vielleicht auch ein Feedback da lassen können, worin du dich verbessern kannst oder die Dinge noch viel besser wissen als du. Dazu müssen sie ihn hören. Also du wirst ein paar Leute zusammenbekommen. Und dann habe ich mir das aufgeschrieben. Dann habe ich mir diese Antworten auf diese negative Frage aufgeschrieben und habe versucht, ihn umzudeuten. Und habe danach einen Satz hingeschrieben, nämlich, es werden Leute diesen Podcast hören. So oder so. Und der Reihe nach habe ich mit meinem Selbstzweifel diese ganzen negativen Fragen, die da hochkamen, bearbeitet. Und als Neurobiologin weiß ich, wir stellen uns den ganzen Tag von früh bis spät Fragen. Und Fragen sind ein unfassbar kraftvolles Instrument. Wenn wir uns selbst eine Frage stellen, wer wird meinen Podcast hören, offene Frage, dann suchen wir nach Antworten, dann suchen wir nach Lösungen auf diese Frage. Denn wir möchten gerne wieder in diesen Zustand zurückkommen, wo alles klar ist. Das heißt, wir suchen nach diesen Antworten. Ich habe früher mal gedacht, die einzige Möglichkeit, von dieser negativen Gedankenspirale zu befreien, ist, nicht mehr zu fragen. Aber das funktioniert nicht. Es ist viel einfacher, einfach bessere Fragen zu stellen. Viel bessere Fragen, nichts generalistisch, keine Verneinung. Das Gehirn kann nicht Nein denken. Falls euch das mal interessiert, ich habe dazu ein sehr interessantes Paper mal gelesen, dass das Gehirn nicht Nein denken kann. Also denke nicht an einen Elefanten, an was denken wir an den Elefanten? Dieses Nicht ist ein Sprachkonstrukt, das kam erst sehr spät. Wir denken in Symbolen und Bildern. Und wenn in diesem Satz ein Elefant steckt und das Wortchen Nein, das übergeht unser Geist, dann denken wir an den Elefanten. Deswegen ist es sehr viel kraftvoller zu sagen, ich denke an eine Giraffe, statt ich denke nicht an einen Elefanten. Stellt euch das vor, was ihr stattdessen möchtet und nicht das, was ihr nicht möchtet. Und entlarvt generalistische Fragen. Generalistische Fragen oder Verallgemeinerungen helfen niemandem. Wörtchen wie niemals, immer, jeder, alle Männer, alle Frauen, alle BMW-Fahrer, alle CSU-Wähler, alle Katholiken. Das sind so Dinge, die sind oft ein Hinweis darauf, dass wir uns einfach eine falsche Realität erzählen. Und es sind destruktive Gedankenschleifen, die uns einfach davon abhalten, unsere Träume zu leben und uns in unserem Selbstzweifel zu suhlen. Also das ist mein erster Tipp. Entlarvt euren Selbstzweifel, münzt die Fragen um und habt ein Auge auf generalistische oder verallgemeinernde Wörter in eurem Sprachgebrauch. Das ist mal der erste Tipp. Der zweite Tipp, der bezieht sich auf meinen Perfektionismus. Ich habe letztes Jahr angefangen und habe so eine Art Themenpool gemacht und habe mir überlegt, ja, das könnte in Richtung Schlafforschung gehen, Richtung Psychologie, es könnte in Richtung dies, das gehen, habe die ersten Folgen gemacht und habe dann gemerkt, was geklickt wird und was nicht. Und da kommt dann die erste Gretchenfrage, wenn ihr etwas Neues aufbaut, richtet ihr euch mehr nach den Dingen, die euch interessieren oder nach den Dingen, die die Allgemeinheit interessiert, die eure Hörer interessieren? Und im besten Fall ist es natürlich immer dieselbe Schnittmenge. Ich würde euch empfehlen, macht einen guten Mix. Probiert euch aus, erlaubt euch auch Dinge zu tun, die vielleicht nicht geklickt werden oder vielleicht vermeintlich weniger geklickt werden. Erlaubt euch, neue Themen anzureißen. Ihr erinnert euch an die eine Folge, da habe ich mit meiner Studentin so ein lockeres Gespräch geführt. Das war mal ein Versuch. Guckt euch aber auch an, in welche Richtung entwickelt sich eure Hörerschaft, euer Adressat, an den ihr dieses Thema, dieses Projekt richtet. Ihr produziert ja eine Lösung, einen Wert für jemanden. Und schaut euch diese Menschen an. Ich rede jetzt hier nicht von Canvas Business Model und diesen ganzen tollen Tools, die es da irgendwie in der Wirtschaft gibt, sondern wirklich verbindet euch mit 2, 3 Personen eures Umfelds, die das hören, die möglichst unterschiedlich sind und fragt die, was würde dich interessieren? Ihr werdet merken, wenn ihr rausgeht, das ist ja eine Manifestation im Außen, da gibt es ja einen Charakterzug in euch, der sich dann draußen in Form gießen lässt, in ein Café, in ein Buch, in ein Projekt, in irgendetwas, was man im besten Fall sogar sehen und anfassen kann. Und weil sich ein Teil von euch außerhalb von eurem Sein manifestiert, werden die Leute darauf reagieren. Stellt euch darauf ein, dass da auch Kritik kommt. Ich mache immer diese Ein-Drittel-Aufteilung. Ein Drittel wird neutral sein, ein Drittel wird es kritisieren und wird es vielleicht auch nicht mögen und schlecht finden. Und ein Drittel wird es super loben und sehr, sehr gut finden. Für mich ist immer die neutrale Gruppe gut, weil die kann man ganz gut fragen und die kann man vielleicht sogar auch für die Lobesseite gewinnen. Aber auch die Kritiker sind sehr wichtig. Schaut euch an, welche Kritik kommt da. Sind da Lösungen parat? Also ein Beispiel, ich habe ganz am Anfang die Kritik bekommen, den Inhalt finde ich sehr gut, aber deine Audioqualität sagt mir nicht zu. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ist jetzt der Inhalt mir wichtiger oder die Audioqualität? Ich war ganz klar beim Inhalt, habe das aber dann noch 2-3 Mal gehört und habe mir gedacht, okay, es ist offensichtlich so, dass der Inhalt, das ist der gute Kaffee, nach dem ich mich sehne, der gut schmeckt, der mir was gibt, der mir ein gutes Gefühl gibt. Aber die Tasse, in die ich diesen Kaffee reingieße, die Form, die Präsentation, das Vehikel, das ist auch wichtig. Das ist der Sound bei mir, also meine Tonqualität. Und habe mir dann ein bisschen Geld genommen und habe mir auf einer Freelancer-Plattform, ich glaube, die heißt ein Fiverr oder so, keine Werbung an der Stelle, einen Profi gesucht, einen Soundtechniker, der mich mal 2-3 Tage gecoacht hat. Und auf einmal kamen diese Feedbacks nicht mehr so oft. Auch da habe ich mal einen Podcast drin gehabt, der dann ganz anders geklungen hat, wo meine Stimme ein bisschen anders war, weil ich Bässe reingepackt habe und ein bisschen die Höhen abgemildert habe und so weiter. Also ihr merkt, das ist ein quietschfideler Prozess und das ist nicht statisch und das soll auch so sein. Und warum, jetzt komme ich zurück zum Perfektionismus, warum war das ein ganz wichtiger Prozess für mich? Am Anfang hatte ich mir vorgenommen, dass ich alle 14 Tage allerspätestens eine Folge produziere oder am besten jede Woche. Manchmal gab es einen Monat, wo ich das nicht hinbekommen habe, einfach weil in meinem beruflichen und privaten Leben sehr viel los war. Und ich auch am Sonntagabend auf einmal da saß und dachte, okay, dieses Thema, was ich mir ausgesucht habe, dazu kann ich gerade gar nicht sprudeln. Ich kann mich damit gerade nicht verbinden, es kommt nicht. Ich erinnere mich an einen sehr großen Schlüsselmoment letztes Jahr in der Toskana. Da hatte ich ein Yoga-Retreat gebucht und saß da mit ganz tollen Menschen zusammen und habe denen von diesem Problem berichtet, dass ich ganz oft so Blockaden bekomme, wenn dieser 14-Tage-Termin anrückt. Und ich einfach diesen Druck spüre, jetzt etwas, Achtung, Perfektes zu produzieren und es nicht kann. Und die meinten, löst dich von dieser eigenen Deadline. Natürlich gibt es einen Algorithmus, natürlich ist es schön, wenn es regulär kommt, natürlich ist es der Optimalfall, aber wir sind in keinem Optimalfall. Wir leben in einer Pandemie, du bist hauptberufstätig. Du hast noch ganz andere Verpflichtungen und Rollen. Das soll Spaß machen, du sollst dich ausdrücken. Und ich habe auf diesen Rat gehört und habe an dem Tag und in dieser Woche nichts produziert und hatte danach eins meiner schönsten Interviews. Ihr könnt es euch anhören mit der Sabine Mauersberger in der Toskana. Da saßen wir da total entspannt nach einer Woche Yoga und ich habe sie befragt und es ist nur so aus uns rausgeflossen. Und das ganze Reden und die ganzen Fragen, es war auf einmal überhaupt nicht mehr anstrengend. Und da habe ich gelernt, mein Perfektionismus, der hindert mich daran, in meine Energie, in meine Kraft zu finden, gute Dinge zu produzieren, weil ich mir so einen Druck mache, dass ich versuche, diese schöpferische Kraft in ein Schema zu pressen von 7 oder 14 Tagen. Es entspricht nicht der Natur. Es ist nicht unsere Natur. Die Natur hat oft typische Sinuswellen. Also es geht mal hoch einen Berg, dann geht es wieder ins Tal, dann geht es wieder hoch einen Berg und ins Tal. Und wie lange so ein Zyklus dauert, das entscheiden nicht wir, sondern das entscheidet einfach das Leben für uns. Und wir können jetzt eins machen, wir können uns in den Bergen freuen und sagen, guck mal, wie viel Energie ich habe und produziere und setze das als Standard und kann mich im Tal dann immer ärgern, die ganze Zeit ärgern und stressen und mich mit Druck aufbauen und mich abwerten dafür. Was wird es rauskommen? Es wird rauskommen, dass ich die Hälfte meiner Lebenszeit damit verbringe, mich zu blockieren und ich in der anderen Hälfte da quasi die ersten Tage in der anderen Hälfte damit zubringe, mich davon zu lösen, um dann in weniger Zeit wirklich was Gutes zu produzieren. Anstatt, dass wir akzeptieren, dass es Tag und Nacht gibt, dass wir mal fit sind und mal krank, dass wir mal sehr produktiv sind und sehr kreativ und mal einfach nur Routine brauchen. Manchmal sind wir Quartalsarbeiter, da arbeiten wir 4 Monate an einem Thema und es sprudelt. Und manmal sind wir so, ich möchte jetzt jeden Tag 2 Stunden daran arbeiten und danach möchte ich was anderes tun. Das darf sich ändern. Und je eher wir begreifen, dass wir uns mit diesem Prozess einlassen, um wirklich im Leben entspannter und viel mehr davon zu haben und viel mehr Gutes in die Welt zu bringen, desto besser. Für mich war der Podcast eine komplette Challenge gegen meinen eigenen Perfektionismus. Ich hatte eine Folge gedreht zum Thema Prokrastination, da ging es auch um Perfektionismus. Und ich möchte dazu irgendwann nochmal ein Update drehen, weil ich jetzt nach diesem Jahr gemerkt habe, wie stark sich das verändert hat bei mir und wie gut es mir getan hat, dass ich ein eigenes Projekt hatte, das ich modular hin und her schieben kann und eigentlich ganzen Druck nur in meinem Hirn mir selbst mache. Und ab dem Moment, wo ich das losgelassen hatte, das war letztes Jahr so im Herbst, habe ich auf einmal produziert und nach Lust und Laune einen Interviewtermin gemacht. Wenn der ausfiel, dann fiel er halt aus. Und wenn nicht, dann habe ich was anderes geschnitten. Auf einmal hatte ich ganz viele in Backlog und hatte die, die ich noch nicht geschnitten hatte, konnte also immer noch aus dem Vollen schöpfen. Manchmal hatte ich aber keine Lust zu schneiden. Dann habe ich eine Studentin von mir gefragt, ob sie Zeit hätte, sich das anzueignen. Und siehe da, sie hatte Lust und es war eine Win-Win-Situation. Was ich damit sagen will, je perfektionistischer ihr veranlagt seid, auch da geht trotzdem raus. Geht trotzdem raus. Auch mit Dingen, die offensichtlich nicht perfekt sein können. Wo die Tasse am Anfang vielleicht nicht ganz stimmt. Oder der Kaffee, den ihr reingießt. Oder beides. Versucht's einfach, weil ihr werdet nur in diesem Lernprozess die nötigen Brotkrumen auflesen, um euch auf den Weg zu machen, um den Weg zu finden. Ihr findet die Brotkrumen nicht, wenn ihr zu Hause sitzt. Ihr müsst es leider probieren. Das heißt leider, ihr dürft es probieren. Das ist ein Privileg. Es ist ein Privileg, dass ihr das machen könnt, weil ihr am Leben seid und ihr das dürft. Dafür ist es ja da. Wir müssen uns, und das jetzt komme ich wirklich zu, jetzt schließe ich meinen Punkt 2 für alle, die Strukturbedürfnisse haben. Perfektionismus ist ein großes Thema. Lasst euch nicht verunsichern. Geht es an und arbeitet euch Brotkrume für Brotkrume vor. Kommt in Aktion. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ihr was lernt. Und akzeptiert, dass der Fehler und nicht das Perfekte eigentlich der Natur entspricht. Und vielleicht könnt ihr auch das Wort Fehler ummünzen. Denn das Wort Fehler ist in unserer Welt so negativ besetzt. Eigentlich ist es nur eine Erfahrung. Es ist am Ende eine Erfahrung, mehr nicht. Und nur wir bewerten sie als Fehler. Und das Dritte, was ich euch gerne erzählen möchte, ist, was sich durch den Podcast bei mir verändert hat, meine Sicht auf meine eigene Kreativität. Denn ich glaube, mein Podcast lässt vermuten, dass ich ein starker Kopfmensch war. Und ich möchte jetzt betont wahr sagen, also Past Tense. Ich denke sehr viel nach. Ich komme aus einer wissenschaftlichen Ausbildung. Mein ganzes Leben bestand darin, Zahlen zu deuten, Zahlen zu erheben, Menschen komplexe Sachverhalte in Bildern begreiflich machen, Dinge für verschiedene Gruppen aufzuarbeiten und zu visualisieren. Das war meine ganze Berufsausbildung und das war fast jedes meiner Hobbys. Meine Kreativität war maximal weggeschnitten von meinem Leben. Ich konnte kreativ sein, wenn ich ein paar schöne Bildchen gemalt hatte auf irgendeinem Whiteboard oder so. Aber ansonsten war sie sehr, sehr, sehr zurückgedrängt. Wir sind nicht nur Logik, wir sind nicht nur Zahlen, wir sind nicht nur Denken. Das ist der linke Teil des Gehirns. Ja, das ist alles so. Und da sitzt auch Sprache und da sitzt auch Analytik und da sitzt auch noch ganz viel anderes Tolles. Und das ist wichtig. Das ist genau die Hälfte in diesem Gehirn, die ist wunderbar und wertvoll. Das linkszentrische Menschen sind oft dann Menschen, die sich eben mit Zahlen, Fakten und Daten gut auskennen und sich dort auch wohlfühlen, keine Angst davor haben und so weiter. Die rechte Seite vom Gehirn, die kreative Seite, die intuitive Seite, die Gefühlsseite, die ist genauso wichtig. Und nur wenn wir lernen, diese kreative Energie wieder fließen zu lassen, nur dann können wir echt das Beste aus unserem Gehirn und aus unserer kognitiven Leistungsfähigkeit rausholen. Und auch unser Körper wird es uns danken, denn je öfter wir links und rechts miteinander synchronisieren, desto eher entsteht etwas, das man Bauchgefühl nennt und Intuition. Denn wir haben gelernt in den ganzen Folgen davor, es gibt Hirnnerven, die entspringen im Hirnstamm und gehen dann durch den ganzen Körper. Es gibt das limbische System, das ist das Gefühlshirn. Das ist sehr, sehr verbunden mit dem Nervus vagus, der tief in den Bauchraum hineinzieht und unseren Darm und unsere inneren Organe erreicht. Unser Herz, unsere Lunge. Wir sind so miteinander verflochten. Der Körper ist ein ganzes System. Wir können das Nervensystem nicht vom Blutgefäßsystem trennen. Wir können Hormone nicht von Neurotransmittern trennen an bestimmten Stellen. Wir können unser Gehirn nicht von unserem Herz, von unserem Bauch trennen. Wir können links nicht von rechts trennen. Wir sind ein Ganzes. Und viele Menschen, die immer in der dritten Person von ihrem Körper sprechen, heute, nachdem ich sehr viel intuitiver geworden bin, merke ich immer, wie mir das wehtut. Für sie und auch für mich, wenn ich über mich in der dritten Person spreche. Denn ohne diesen Körper und ohne diese intuitive Seite könnten wir dieses Leben gar nicht erfahren. Also das ist das Vehikel, mit dem wir überhaupt auf dieser Erde rumlaufen. Ich habe lernen müssen, dass nicht alles die linke Hirnseite ist und nicht alles Logik und Denken, sondern auch viel, viel mehr Fühlen, viel mehr Intuition, viel mehr Kreativität. Und seit ich meine kreative Ader wieder freigelegt habe, muss ich mich nicht morgens bemühen, irgendeinen Content zu produzieren, weil der kommt von ganz alleine. weil ich intuitiv Aspekte meiner Umwelt aufnehme, weil ich auf Feedback reagiere. Übrigens, mit meinem Kreativitätsprozess und mit dem Fortschreiten der einzelnen Folgen oder dem Ausbau dieser Folgen bekam ich auch immer mehr Feedback im letzten Jahr. Einen immer regeren Austausch über Instagram, über E-Mails, über Bekannte, die über Bekannte dann auf LinkedIn auf einmal geschrieben haben. Und so oder so ist mein Netzwerk gewachsen, meine Feedback-Kultur ist sehr, sehr rege und die letzten 6 Folgen sind alle gekommen aus Hörerfeedback. Da musste ich nicht mal Content produzieren, sondern ich habe einfach aufgenommen, was da war und habe meine Gedanken dazu auf dieses Band gesprochen und habe ein paar Studien gelesen, die ich schon lange gerne mal lesen wollte und habe das als nützlichen Anlass genommen. Was ich damit sagen will ist, legt eure kreative Ader frei, erlaubt euch mal weg von den Zahlen, Daten, Fakten, die sind wichtig, aber das ist nur die eine Hälfte des Lebens. Die andere ist Intuition, die ist vielleicht auch musische Fertigkeiten, die ist erschaffen mit den Händen, die ist Bewegung, die ist Gefühl. Und erlaubt euch wieder, dieses Links-Rechts-Synchronisieren eures Hirnes aktiv anzustoßen. Eine ganz einfache Übung zum Schluss. Wenn ihr in einem Vortrag steht und ihr müsst einen Vortrag halten und das Publikum schaut euch nicht zu. Oder ihr merkt, die driften ab oder die sind müde. Das gesprochene Wort, das ihr in einem Vortrag verliert, es bleibt etwa 5-7% bei den Teilnehmern hängen am Inhalt. 5-7%. Und dafür, dass man sich da hinstellt und aufgeregt ist und Sachen aufgearbeitet hat, ist das ganz schön mick. Weil es arbeitet nur ein Sinn, nämlich, oder zwei, sehen und hören. Und die meistens nur linke Hirnhälfte ist aktiv. Wie könnt ihr es schaffen, dass die Teilnehmer davon mehr haben? Indem ihr sie in Interaktion holt und sie dazu bringt, ihren Körper zu bewegen. Und am besten nicht nur die linke, sondern die rechte Körperseite. Andersrum, nicht die rechte, sondern die linke. Also beide im Austausch. Also stellt Fragen, auf die ein Handzeichen geben müssen. Jeder hebt einmal die rechte Hand. Wer kennt's? Wer ist schon mal zur Tankstelle gefahren und über Nacht hatte sich der Spritpreis verdoppelt? Hände hoch! Rechte Hand geht hoch, rechte Hand steuert die linke Hirnhälfte an. Nächste Frage, linke Hand hoch, wer und so weiter. Versucht die in Interaktion zu holen, in Körperbewegung. Und auf einmal passiert was? Wir heben die rechte Hand, linke Hirnhälfte bekommt einen Impuls. Wir heben die linke Hand, wir aktivieren die rechte Seite in unserem Gehirn. Oder drehen Sie sich zu Ihrem Nachbarn und sagen Sie ihm, schön, dass du heute da bist. Ein weiterer Sinn wird angesprochen, sprechen, sehen, hören, Mobilität oder Kinesiologie. So, und was passiert durch immer mehr Sinne und immer mehr Körperbewegung? Links und rechts, unsere Hirnhälften synchronisieren miteinander, damit sie diesen Sinn verarbeiten können. Und auf einmal merken wir uns viel, viel mehr. Auf einmal merken wir uns, wenn wir im Auditorium sitzen und jemand einen Vortrag hält, ohne Spielen leicht, je mehr Sinne im Spiel sind, 70-80% des Gesagten. 70-80% zu vormals 5-7%. Nur weil wir mehr Sinne einspannen und unsere Hirnhälften synchronisieren. Abgefahren, oder? Also als ich das gehört habe, dachte ich mir, das habe ich in einem Buch gelesen, das heißt Superlearning kann ich sehr, oder nein, nicht Superlearning, Ultralearning, genau. Das packe ich euch auch in die Infobox. Ist ein wahnsinnig gutes Buch, eine große Empfehlung. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, okay, ich starte jetzt meine ganzen Vorträge mit irgendeiner Interaktion, weil sonst, ich mache mir nicht die Mühe, wenn das einfach danach niemand mehr behalten kann. Das mir nichts, das bringt denen nichts, das ist Zeitverschwendung. Also erlaubt euch, eure Kreativität wieder anzusteuern, zurück in euren Körper zu kommen, links und rechts zu synchronisieren und diese Kraft freizulegen. Und wenn ihr sie dann habt, dann pflegt sie. Dann pflegt sie, kreiert einen Habit, ein kleines Ritual, Sonntagabend irgendwas Kreatives zu machen, etwas Schöpferisches, das kann Klavierspielen sein, das kann ein Brotbacken sein, das kann alles sein. Singen, tanzen, töpfern, Bogenschießen, egal was. Schaut, dass ihr was Kreatives macht, um diesen kreativen Muskel in euch zu schulen und zu stimulieren, zu trainieren. Genau, das sind die Dinge, die ich euch gerne mitgeben wollte. Und ich wiederhole nochmal, legt eure kreative Kraft frei, das ist die Nummer 3. Wappnet euch gegen oder mit oder auf euren Perfektionismus. Und der erste Punkt war, rechnet mit dem Selbstzweifel und versucht die richtigen Fragen zu stellen. Dann bleibt mir zum Schluss eigentlich nur noch ein wirklich unfassbar großes Dankeschön. Ein Dankeschön zu sagen all denjenigen, die klicken, die weiterempfehlen, die hören, die Feedback dalassen. Jenigen, die auch korrigieren. Ich hatte auch ganz tolle Korrekturen schon bekommen, wo ich einfach eine falsche Quelle benannt hatte. Oder ich habe irgendwann mal da ging es um Depressionen, da habe ich ein NDA mit der FDA verwechselt. Die FDA ist die amerikanische Gesundheitsbehörde, die Medizinprodukte und Pharmazeutika lizenziert. Und ein NDA ist ein Non-Disclosure Agreement. Das ist eine Verschwiegenheitsverklärung. Es ist nur ein Buchstabe Unterschied und ich hatte das verwechselt. Das hat mir ein Hörer gesteckt und Ich habe es danach in der Infobox korrigiert und genau, also das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Wir werden nur besser, indem wir einfach eine Gemeinschaft aufbauen und indem wir uns da wertschätzend die Dinge zurückspiegeln, die so passieren. Vielen lieben Dank an einen ganzen Haufen Leute, die mir täglich dabei helfen, dass der Social-Media-Account funktioniert, dass mein Schnitt und mein Ton passt, dass ich Interviewtermine bekomme. Namentlich möchte ich mich bedanken bei Lara, Laura und Sandra, meinen drei Mädels, die mir immer sehr tatkräftig helfen. Und ja, wirklich, ich bin überwältigt. Ich hätte niemals gedacht, dass ich knapp 6000 Klicks in diesem Jahr zusammenbringe, dass ich 700 Abonnenten gewinne und dass wir jetzt bei knapp 20 Folgen stehen. Ich bin unfassbar dankbar und stolz auf die Community, die ich aufgebaut habe und auf euch und auch auf mich. Und ich, ja, freue mich auf all die weiteren Folgen. Könnt euch freuen auf ganz tolle Themen, die noch kommen. Ultralearning habe ich gerade schon angesprochen. Wie lernt man einfach effizienter? Wie lernt unser Gehirn und wie konträr steht eigentlich unser Bildungssystem zu dem, wie wir lernen? Was sind die 5 Sprachen der Liebe und wie könnt ihr dieses Kommunikationsmodell benutzen, um euch in eurer Partnerschaft und in euren Freundschaften besser zu arrangieren? Was ist Narzissmus? Ich habe einen Interviewgast haben, der mir was über Narzissmus erzählt und wie das entsteht und wie man damit umgeht. Es wird noch so viel Tolles auf euch zukommen und ich freue mich auf alles Weitere, auf das nächste Jahr und die nächste Staffel Easy Life.